in der Gemeinde, in der ich mich auch ein wenig engagiere, behandeln wir gerade den Jakobusbrief. Ein bestimmter Abschnitt davon ist heute Predigt dieses kleinen Vortrages. Es geht hier um Glaube. Glaube und das Leben eines Menschen, der von sich sagt, er sei gläubig. Bevor wir in die Einzelheiten einsteigen, werde ich den Text einmal vorlesen. Er steht im zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Es sind die Verse 14 bis 26. Dort schreibt Jakobus: Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke hat? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester unbekleidet sind und an der täglichen Nahrung Mangel leiden, und jemand von euch sagt zu ihnen, geht hin in Frieden, kleidet euch warm und esst euch satt, ihr gebt ihnen aber nicht, was für den Leib nötig ist, was hilft das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, in sich selbst tot. Vielmehr soll man sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke unwirksam ist? Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerecht gesprochen worden, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Da siehst du, dass der Glaube nur zusammen mit seinen Werken wirksam war und aus den Werken der Glaube erst vollendet wurde. Und das Schriftwort erst erfüllt wurde, das sagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerecht gesprochen wird, und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch die Dirne Rahab aus Werken gerecht gesprochen worden, als sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Worum geht es in diesem Text? Wie gesagt, es geht um Glaube und Werke. Aber ich glaube, es ist eine viel tiefere Frage dahinter gestellt, nämlich die Frage nach der Heilsgewissheit. Jakobus behandelt hier etwas, was viele Menschen betrifft in dieser Zeit, was wir als Religiosität betrachten. Es ist die Antwort darauf, wie könnte ich vor einer immer gearteten Gottheit bestehen? Aus meiner Zeit aus der Landeskirche erinnere ich mich, dass die Antwort im Wesentlichen so aussah, wenn ich mich richtig erinnere, dass man geglaubt ist, also als Kind geglaubt wurde, dass man dann ein gutes, anständiges Leben führt und das für wahr hält, was gelehrt wird. Also, ich sag mal, das Glaubensbekenntnis, aber es war denn damals doch so, dass man im Wesentlichen für wahr hält, dass es einen Gott gibt. Luther hatte mit diesem Text, den wir eben gelesen haben, ein Problem. Und ich glaube, dass das auch sehr sich niedergeschlagen hat in der Lehre der gerade evangelischen Landeskirche. Und er hat darin zwischen Paulus und Jakobus einen Widerspruch gesehen hinsichtlich der Frage, wie wird der Mensch gerettet? Wann kann er sicher sein, dass er vor einem Gott wirklich bestehen kann? Das große Thema aber, was Jakobus hier anspricht, ist Selbstbetrug. Und ich glaube, dass diese Fragestellung wirklich Relevanz gerade heute in dieser Zeit hat. Gehen wir jetzt ein bisschen auf den Text ein und wollen einmal schauen, ob es tatsächlich einen Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus gibt. Nämlich sollte es so sein, müsste man theoretisch einen von den beiden Briefen oder Autoren aus der Bibel entfernen. Es kann nicht sein, dass Paulus recht hat und gleichzeitig Jakobus und beide sich widersprechen würden. Paulus lehrt ja, dass der Glaube die Grundlage ist für das Heil. Wenn du glaubst, wirst du gerettet werden und wenn nicht, wirst du verdammt werden. Und Jakobus spricht hier von den Werken. So zumindest vordergründig. Gehen wir jetzt einmal in die Einzelheiten. Das Besondere bei diesem Text ist, dass Jakobus und Paulus ziemlich unterschiedliche Charaktere sind, wie mir scheint. Paulus ist aus meiner Sicht eher so hinsichtlich der Lehre wie ein Scharfschütze, der ein Problem hat, es anpeilt und dann mit ein paar guten Argumenten in Anführungszeichen erschießt. Jakobus ist eher jemand, der mit einer Schrotflinte auf die Jagd geht und erlegt sozusagen das Wild dadurch, dass er ein paar Kugeln durch die Luft befördert. Steigen wir jetzt einmal ein. Im Vers 15 heißt es, wenn ein Bruder oder eine Schwester unbekleidet sind und an der täglichen Nahrung Mangel leiden und jemand von euch sagt zu ihnen, geht hin in Frieden, kleidet euch warm und esset euch satt, ihr gebt ihnen aber nicht, was für den Leib nötig ist, was hilft das? Erstens einmal, er spricht, jemand von euch sagt zu ihnen. Das also besagt, er spricht hier nicht zu allen Menschen, er spricht tatsächlich zu Gläubigen. Und damit wird klar, dass dieser Text etwas mit dem Glauben zu tun hat. Er spricht von Bruder und Schwester. Das bedeutet von Menschen, die durch den Glauben in einer besonderen Beziehung zu ihm stehen. Dieses ist schon einmal wichtig zu erkennen, dass der Glaube die Menschen miteinander verbindet, aber insbesondere die Gläubigen unter sich eine viel engere Beziehung zueinander stehen. Ich habe als gläubiger Mensch nicht die Verantwortung in erster Linie für alle Menschen, sondern vielmehr für die Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Also es geht hier um Bruder und Schwester. Es wird hier gesagt, sie leiden Not, die an der täglichen Nahrung Mangel leiden und unbekleidet sind. Hier wird vielleicht ein bisschen auch klar, dass man bei der Bibel darauf achten muss, wie der Sprachgebrauch jener Zeit ist. Wenn hier von unbekleidet gesprochen wird, bin ich der Überzeugung, dass hier nicht wirklich nackte Menschen gemeint sind, die vollkommen ohne jegliche Kleidung sind, sondern sie haben nicht die ausreichende, die passende Kleidung und frieren darum, denn auch in der damaligen Zeit, wie wir auch heute wissen, kann es gerade im Winter in Judäa oder auch in Griechenland sehr kalt werden. Geht hin in Frieden, kleidet euch warm und esset euch satt, ist ein guter Wunsch. Aber er sagt, hier geht es nicht nur darum, dass man etwas wünscht. Der Glaube geht davon aus, wenn ich daran etwas verändern kann, an der Lebenssituation derjenigen, die mir anvertraut sind, dann muss es auch geschehen. Denn alleine einen frommen Wunsch zu äußern oder ein heiliges Gebet nach oben zu schicken, bringt es nicht. Denn er schreibt ja, was hilft das? Ein frommer Wunsch also hilft für sich genommen nichts. Und er zieht nun das Resümee, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, in sich selbst tot. Das heißt, hier in Vers 17 sagt er ganz explizit, dass das Verhalten von mir, meinen Geschwistern gegenüber, mit dem Glauben etwas zu tun hat. Und wenn mein Handeln damit nicht zusammenpasst, dann gibt es einen inneren Widerspruch dazu, dann ist der Glaube, den ich sozusagen habe, nicht das, was sozusagen Glaube sein soll. Jakobus formuliert es hier, er ist in sich tot. Um jetzt das noch deutlicher zu machen, fährt nun Jakobus wie folgt fort. Vielmehr soll man sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Hier also sagt er, dass Glaube etwas nach sich ziehen muss, Konsequenzen haben muss. Den Glauben sozusagen zeigen können. Das bedeutet, es geht hier Jakobus offensichtlich nicht darum, dass man eine Überzeugung hat, sondern dass diese Überzeugung dazu führt, dass man diese Überzeugung in dem Leben des Glaubenden sehen kann. Zeige mir dein Glauben ohne Werke, und er sagt, das ist nicht möglich, beziehungsweise es sind dann nur Worte. Und er sagt, ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Das bedeutet, so wie ich lebe, so wie ich handle, was ich tue, daran wirst du erkennen, was meine wirklichen Überzeugungen sind. Ich will dazu ein Beispiel aus meiner frühen Kindheit geben. Durch Umstände, die ich nicht näher erläutern möchte, waren meine Eltern, als ich noch Kind war, in einer schwierigen finanziellen Situation. Meine Tante, Tante Ella, war eigentlich meine Lieblingstante und wir hatten zu ihr immer einen besonders guten Kontakt. Sie war alles andere als Christ, im Gegenteil, sie war Marxist und legte viel Wert darauf, auf den Gedanken der Solidarität, der Zusammenhalts der arbeitenden Bevölkerung. Und nun begab es sich, dass wir, also meine Eltern und ich, in der DDR waren und ich wurde da schwer krank. Und um mich wieder ein bisschen zu Kräften zu bringen, bat meine Mutter, meiner Tante, um ein Paket mit Lebensmitteln, mit Bananen und Früchten, weil ja Vitamine und dergleichen gut tun. Hat sie auch getan. Aber als wir zurückgekommen sind, hat sie, obwohl wir damals in schweren finanziellen Verhältnissen waren, uns die Rechnung präsentiert. Und noch viele Jahre später, immer wieder, hat meine Mutter davon gesprochen, dass dies eigentlich nicht zusammenpasst. Wenn ich mich für die arbeitende Bevölkerung, für das Proletariat einsetze, für die Menschen, die in schwierigen Verhältnissen sind, dann meinte sie, passt das nicht zusammen, was meine Tante getan hat. Sie war nämlich in relativ guten Verhältnissen. Ihr Mann, mein Onkel, hat bei der Bank gut verdient und sie litten nicht finanzieller Not und konnten damals schon regelmäßig in Urlaub fahren. Anderes Beispiel ist die Frage zum Beispiel Umweltschutz, erneuerbare Energien. Da ist es so, dass es Menschen gibt, die sich dafür ja nun wirklich einsetzen und eine wirklich sinnvolle Möglichkeit ist es, Energie aus Windkraft zu gewinnen. Das Lustige ist, dass die Leute, die sich für den Umweltschutz und für die erneuerbaren Energie einsetzen, auch manchmal diejenigen sind, die sich vehement gegen Windkraftanlagen wehren, weil sie das Lebensumfeld, in dem sie sich befinden, stören. Da fragt man sich natürlich, wie passt das zusammen? Das Werk, wenn man dann aktiv gegen die Windkraftwerke vorgeht, ist doch eine Botschaft, die sagt, Umweltschutz gut und schön, solange ich ihn nicht in Anführungsstrichen tragen und bezahlen muss. Matthäus zitiert Jesus einmal mit folgenden Worten. Er spricht Jesus hier von falschen Propheten. Und an ihren Früchten, sagt er, werdet ihr sie erkennen. Sammelt man etwa Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Das meint also, wenn ich ein guter Mensch bin, dann bringe ich gute Früchte hervor. Ein falscher Prophet wird falsche Früchte hervorbringen. An dem, was er tut, wird man erkennen, ob das, was er sozusagen darstellt, wirklich das ist, für das er sich ausgibt. An seinen Früchten werdet ihr ihn erkennen. Jakobus geht seinen Gedanken noch weiter. Offensichtlich geht es ihm hier zu zeigen, dass es einen Widerspruch geben kann zwischen dem, was ich vorgebe, was ich glaube, von dem ich überzeugt bin, und dem, was ich tue. Er schreibt hier, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Es ist ja heute auch vielleicht für vielen Menschen eine ausreichende Erkenntnis, um damit zu sagen, damit eigentlich bin ich auf der sicheren Seite. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es, schreibt nun Jakobus, und zittern. Was will das heißen? Diese Erkenntnis also ist mitnichten irgendetwas, auf das man sich ausruhen kann. Sie ist eigentlich für das Heil streng genommen irrelevant. Denn wenn eine solche Erkenntnis nur da ist, ohne dass sonst noch etwas dazugehört, dann sozusagen ist es umsonst. Die Dämonen glauben das auch und zittern. Interessanterweise wird hier etwas über den Zusammenhang mit den Dämonen und den geistlichen Gegebenheiten gesagt. Es sieht also so aus, dass die Dämonen ebenso wie wir Menschen in der Situation sind, dass sie Gott nicht als Existenz erfahren, als ihn tatsächlich sozusagen in seiner Existenz beweisen können, sondern es glauben müssen. Und das zeigt, dass die himmlische Welt vielleicht ein bisschen komplizierter ist, als wir uns das vorstellen. Weiter schreibt nun Jakobus als Folge davon, von dem, was er ausgeführt hat: Willst du aber erkennen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne die Werke unwirksam ist? Also, er sagt, da ist ein Glaube, wenn der keine Werke hat, dann bewirkt er nichts. Wie könnte man sich das erklären? Ich habe hier einen Kleber mitgebracht. Dieser Kleber, sieht man, ist nicht nur eine Tube, sondern er besteht aus zwei Tuben. Er ist ein Zwei-Komponenten-Kleber. Was will ich damit sagen? Wir haben die Vorstellung, es ist Gott und es gibt uns Menschen. Und der Glaube ist derjenige, der uns beiden zusammenbringt, mit dem Gott uns Menschen an sich bindet. Bei diesen zwei Komponentenklebern ist es nun so, dass man zwei Teile miteinander verbinden will. Man nimmt zwei Komponentenkleber, weil die Verbindung besonders stark sein muss. Und da gibt es sozusagen den Binder, das wäre dann solch ein Teil, und den Härter. Der Binder für sich dient eigentlich dazu, die beiden Teile zu verbinden, aber es fehlt etwas Substanzielles daran, nämlich der Härter, ohne den eine Reaktion nicht stattfindet, die den Kleber fest werden lässt. Und so, ich denke ich, beschreibt Jakobus, wie das mit dem Glauben ist. Wenn da nur der Glaube als Erkenntnis da ist, dann fehlt etwas Grundsätzliches. Die Verbindung zwischen den Menschen und Gott kommt dann nicht zustande, sie muss erst fest werden. Und durch die Werke, schreibt er, wird sozusagen diese Festigkeit erreicht. Der Hintergrund ist natürlich, dass Gott nicht allein eine Erkenntnis in den Menschen will, sondern er will mit den Menschen etwas anstellen, mit ihnen etwas tun, mit ihnen reagieren können, wirken können in dieser Zeit, in dieser Welt. Und da nützt es nichts, wenn nur jemand eine Erkenntnis hat. Er muss auch zu etwas brauchbar sein. Und diesen Gedanken eben halt ist, den Jakobus seinen Zuhörern mit dem Brief klar machen will. In der Offenbarung können wir so dafür einen Hinweis lesen. Dort sagt Jesus, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß deine Werke, dass du den Namen hast, du lebst und doch tot bist. Werde wach und stärke das Übrige, was am Sterben war, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen vor meinem Gott erfunden. Das heißt, die Werke, das, was die Gemeinde da tut, war nicht ausreichend. Ich möchte jetzt auf die Details hier nicht eingehen, weil das den Rahmen sprengen würde. Es zeigt aber tatsächlich, dass der Gedanke, dass Werke etwas mit geistlichem Leben und Tod zu tun hat, durchaus richtig ist. Was also Jakobus hier schreibt, tatsächlich Relevanz besitzt. Nun aber dann kommen wir zurück auf Luther. Dann stellt sich natürlich die bange Frage, wann hat man Heilsgewissheit? Gibt es überhaupt Heilsgewissheit? Denn wenn Werke eine Rolle spielen und nicht, sag ich einmal, sozusagen der Glaube allein, dann stellt man sich ja die Frage ganz instinktiv, habe ich genug Werke? Reichen diese Werke aus, um vor Gott bestehen zu können? Auf diese Frage will ich nachher noch eingehen. Kommen wir jetzt weiter in unserer Betrachtung. Jakobus geht jetzt zu einem anderen naheliegenden Aspekt. Glaube, Werke und Gerechtsprechung. Vor Gott gerecht dastehen, das ist ja ein zentraler Punkt, der mit der Heilsgewissheit zu tun hat. Er schreibt nun in Vers 21, ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerecht gesprochen worden, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Das war 1. Mose 22, 9 bis 12. Da siehst du, dass der Glaube nur zusammen mit seinen Werken wirksam war und aus den Werken der Glaube erst vollendet wurde. Und das Schriftwort erst erfüllt wurde, das sagte, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Hier also sagt er, ein Glaube, der nur ein für Wahrhalten ist, führt nicht zu dem, was man gerne erreichen möchte. Wir wollen eine Rechtfertigung vor Gott richtig dastehen. Und er sagt, hier waren die Werke zuständig. Wir werden jetzt ein bisschen den Gedanken vertiefen. In Vers 23 schreibt er ja, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Interessanterweise ist das ein Vers, den auch Paulus hinsichtlich der Rechtfertigung vor Gott benutzt. Im Römer, im 4. Kapitel, schreibt er in den Versen 3 bis 5, was aber sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und wenn wir uns den Vers im 1. Mose dazu angucken, dann sehen wir, dass eigentlich dieser Vers in eine andere Richtung zielt. Dort heißt es ja, und Gott, und er führte ihn hinaus und sprach zu Abraham, schaue gen Himmel und zähle die Sterne, ob du sie zählen kannst. Und er, also Gott, verhieß ihm, also Abraham, so sollen deine Nachkommen sein, so zahlreich. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das scheint ja eigentlich dem zu widersprechen, was Jakobus hinsichtlich Rechtfertigung aus Werken bezeichnet. Nun aber kommen wir einmal dazu, wie jetzt Paulus diesen Vers auslegt. Also, Paulus schrieb ja, denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Nun schreibt Paulus weiter, dem aber, der Werke verrichtet, wird der Lohn nicht aus Gnade, sondern aus Schuldigkeit angerechnet. Dem dagegen, der keine Werke verrichtet, sondern an dem glaubt, der die Gottlosen gerecht spricht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt kriegen wir vielleicht ein Gefühl dafür, wie doch beide Aussagen zwischen Paulus und Jakobus zusammenpassen. Jakobus spricht davon, dass das Werk etwas ist, was aus dem Glauben herauskommt und damit den Glauben erst, sag ich einmal, wirklich Substanz verleiht. Wenn Paulus von Werken spricht, im Gegensatz wie eben Jakobus, dann geht es darum, dass jemand Werke verrichtet und damit aber einen Anspruch erwirbt. Das heißt, das Werk in dem Sinne, wie Paulus es verwendet, steht eigentlich für eine Leistung, die ich erbringe, um daraus einen Anspruch zu erwerben. Und darum geht es hier, dass Paulus sagt, vor Gott kommen wir nicht in die Situation, durch unser Leben, durch das, was wir tun, einen Anspruch zu erwerben. Und Werk und Gerechtigkeit aus Werken würde bedeuten, ich tue etwas und habe dann den Anspruch zu sagen, Gott, das habe ich geleistet, nun gib mir, was mir zusteht. So eben halt ist es nicht. Und so sagt es auch Paulus, wie wir später sehen werden. Er sagt nämlich, der Glaube bewirkt im Menschen etwas. Kommen wir nun dahin, wie ist das mit dem Glauben? Warum führt er dann zur Gerechtsprechung, zu dem, was Gott sehen will? In welchem Sinn geschieht das? Im Vers 24 spricht nun Jakobus davon, ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Dirne Rahab aus Werken gerecht gesprochen worden, weil sie die Boten aufnahm und an einen anderen Weg hinausließ? Das ist eine Geschichte, die sich auch die Zeit bezieht, als Israel in Ägypten als Sklaven gefangen gehalten worden sind und dann Ägypten verließen, um in das Land zu ziehen, was Gott ihnen verheißen hatte. Und auf den Weg dorthin haben sich denn viele Dinge ereignet. Und als sie am Ende ihrer Wanderung gekommen sind und nun in das gelobte Land in Kanaan einziehen wollte, da sozusagen spielt die Geschichte mit Rahab. Rahab war eine Frau, die in Jericho lebte, eine Prostituierte. Und Jericho war eine derjenigen Städte, die jetzt von den Israelis erobert werden sollte. Und dann wurden Boten von Israel ausgesandt, um das Land auszukundschaften. Und sie gelangten nach Jericho und Rahab nahm diese Boten auf. Das kriegte der König mit, der in Jericho die Regentschaft hatte. Und Rahab sorgte nun dafür, dass sie nicht ausgeliefert wurden, sondern dass sie unbehelligt wieder zu dem israelitischen Volk zurückkehren konnten. Sie erhielt daraufhin das Versprechen, dass sie selbst und ihre engsten Angehörige, Vater und Geschwister, am Leben bleiben konnten. Soweit die Geschichte. Aber was ist das Besondere daran? Warum hat Rahab hier eine so besondere Bedeutung? Interessant ist tatsächlich, dass sie, eine Prostituierte, hier heißt, gerecht gesprochen worden. Das heißt, alles das, was vorher geschehen ist, wird jetzt weggewischt. Wenn wir weiter uns mit dem Plan Gottes beschäftigen, dann war Hurerei etwas, was unter strengster Strafe gestellt wurde. Trotzdem spielt es hier keine Rolle. Wieso? Es hängt nämlich damit zusammen, dass die Rahab einen Glauben, eine Überzeugung gewonnen hatte und nun etwas resultiert, was grundlegend für ihr Verhältnis mit Gott werden sollte. Nämlich, sie tat etwas, was genau diese Einschätzung in Gottes Augen rechtfertigte. Die Boten kamen hin. Und ich lese mal kurz einige Verse aus Josua 2 vor, aus dem zweiten Kapitel. Sie, also Rahab, hatte die Boten auf das Dach geführt und unter die Flachsstängel versteckt, die sie auf dem Dache aufgestellt hatte. Die Leute jedoch, die die Boten suchten, jagten ihn auf dem Wege bis zum Jordan nach und man schloss das Tor, als die Verfolger draußen waren. Jene, die Boten aber, hatten sich noch nicht schlafen gelegt, da stieg Rahab zu ihnen aufs Dach hinauf und sprach zu ihm: Ich weiß, dass euch der Herr, also Gott, das Land gegeben hat. Denn Schrecken vor euch hat uns befallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch verzagt. Später heißt es dann, und als wir also die Leute in Jericho hörten, verzagte unser Herz und allen entsank der Mut vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erde. Und nun schwört mir bei dem Herrn, dass, wie wir weiterhin sie also vor dem vorstehenden Gericht ausgenommen werden sollen. Was geschieht hier? Ich würde es einmal so formulieren, dass hier Rahab all in geht. All in ist ein Begriff aus dem Pokern. Das bedeutet, dass ich vielleicht nicht mehr viel Chips auf dem Tisch liegen habe, wie auch immer. Alles, was ich habe an Chips, schiebe ich in den Tisch. Und damit spiele ich alles oder nichts. Wenn jemand mitgeht, dann bedeutet das, gibt es irgendeinen, der ein besseres Blatt als ich habe, habe ich verloren. Und ich habe alles verloren. Und das Spiel endet damit, weil ich mittellos bin. Rahab geht jetzt all in, das besagt, sie erkennt Gott, sie schätzt sozusagen dieses Blatt, was Gott jetzt ihr gegeben hat, hoch ein und setzt ihre ganze Zukunft ein. Wenn sie sich geirrt hat, wird der König, der von den Boten ja Kenntnis gekriegt hat, nach der Art und Weise der damaligen Zeit nicht gerade freundlich mit ihr und ihren Verwandten umgehen. Sondern es war ihr klar, dass sie ihre ganze Existenz aufs Spiel setzt, wenn sie den Boten hilft. Ihre ganze Zukunft, ihr ganzes Leben. Und dass, wenn sie das tut, hinterher nichts mehr so sein würde, wie es vorher war. Wenn sie sich geirrt hat und die Boten aufgegriffen werden, hatte man damals sehr gute Verfahren, die Wahrheit herauszukriegen. Die Foltermethoden waren schon damals sehr ausgefeilt. Sie wusste, sie spielt alles oder nichts. Und nun hatte sie zu Gott, wie wir gelesen haben, das Vertrauen. Denn der Herr, sagt sie, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Also ein mächtiger Gott. Und das war für sie eine wichtige Erkenntnis, die sie dazu veranlasste, den Mut zu haben, alles aufs Spiel zu setzen, all in zu gehen. Und genau das ist sozusagen das Werk des Glaubens. Der Glaube hatte die Qualität, dass daraus dieses Handeln erwächst. Und das ist das, was Jakobus eigentlich meint zwischen Glauben und Werke. Der Glaube muss die Art haben, dass daraus ein Leben resultiert, was dazu passt, was darin ein Zeugnis für Gott ist. Wie ist es nun mit Abraham gewesen? Es wurde zitiert, dass Abraham seinen Sohn auf den Altar legte. Wenn wir das im 1. Mose 22,2 nachlesen, wie das begann, war das so: Er, Gott, sprach, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf dem Berge, den ich dir nennen werde. Das bedeutet ganz klar, wenn hier Abraham dem Folge leistet, dann geht auch er in gewisser Weise mit seinem ganzen Leben in diese Aufgabe, die ihm Gott stellt. Aber wie ist das? Man könnte es ja vielleicht so vergleichen, wie: Ich bin zu einem Erschießungskommando berufen und muss eine Exekution durchführen, auch von Leuten, die mir sehr nahe stehen. Aber ist es so? Wie passt das, was nachher Abraham tut, indem er also diesen Schritt der Opferung seines Sohnes geht? Wie ist das innerlich? Und wir sehen, es hat ein Prozess stattgefunden, der nicht blind ist, sondern Gott versucht zu verstehen und eine wirkliche Antwort herausfindet, die man als Glauben darstellen kann, nämlich, dass man Gott versteht. Im Hebräer 11, im Vers 17 bis 19 wird das erklärt. Aus Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht. Nicht aus Gehorsam, wohlgemerkt, aus Glauben, als er versucht wurde. Und er brachte seinen einzigen Sohn dar, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war: Nur was aus Isaak stammt, soll deine Nachkommenschaft heißen. Das bedeutet, Gott hatte vorher gesagt, wenn es ein Volk gibt, wenn es Nachkommen gibt, dann zählen die nicht von irgendwelchen anderen Söhnen, von Ismael beispielsweise, nur, sondern was von Isaak, den er jetzt opfern sollte, stammt, das soll deine Nachkommenschaft heißen. Und im ersten Moment denkt man, das ist doch ein Widerspruch. Wenn ich ihn opfere, dann kann diese Verheißung nicht eintreten. Nun aber heißt es: Er, Abraham, hielt nämlich dafür, dass Gott mächtig sei, auch von den Toten aufzuerwecken. Und deshalb erhielt er ihn gerade dadurch zurück, dass er ihn preisgab. Das heißt, Abraham hatte den Glauben, die Überzeugung darin, dass Gott in sich nicht widerspruchsvoll ist, sondern dass er einen Weg findet, beides, das, was er jetzt tun sollte, die Opferung und die Verheißung Gottes, die er zuvor gegeben hatte, dass trotzdem es so hinausgeführt wird, dass es zusammenpasst. Und die Antwort war, er hielt dafür, dass Gott mächtig sei, auch von den Toten aufzuerwecken. Das heißt ganz klar, der Glaube führte dazu, Gott zu verstehen und ihm diese Macht zuzubilligen, dass er das auch wirklich tun wollte und tun wird. Und darum hat er diesen Schritt gemacht. Nicht blind, sondern aus einem Verständnis, aus einem Vertrauen an Gott heraus. Und das ist eben halt wie bei Rahab etwas, was sozusagen als All-in-Gehen bezeichnet würde. Abraham setzte alles ein, weil er Gott vertraute, weil er glaubte, dieses ist das richtige Blatt. Und wir gehen einmal weiter, wenn in unserer Analyse. Sprechen wir noch einmal mit Paulus. Er schreibt in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also hier gibt es eine Aussage zu der Heilsgewissheit. Du wirst gerettet werden. Aber was sind die Voraussetzungen, wenn du mit deinem Mund Jesus bekennst? Aber er sagt mehr, als den Herrn bekennst. Das bedeutet, du sagst, Jesus ist der Herr. Und er meint, wenn du das sagst, dass dann auch aus deinem Leben hervorkommt, dass dem so ist, dass Jesus wirklich für dich Herr ist, der dir etwas zu sagen hat. Und jetzt passt es nämlich wieder mit dem zusammen, was Jakobus anfänglich beschrieben hat. Jesus sagt, ihr sollt einander lieben. An eurer Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also, wenn ich meinen Bruder notleiden sieht und ich bin in der Lage, da etwas zu tun, dann sagt Jesus quasi zu mir, hilf ihm, gib ihm, was er braucht. Und dadurch kommt es zustande, dass das Werk, was Jakobus fordert, wirklich erbracht wird. Jesus ist dann derjenige, der über meinen Glauben Einfluss auf mein Leben nimmt und mein Leben gestaltet. Und wir haben von Abraham gehört, dass er Gott Macht zugebilligt hat. Er glaubte, dass er fähig gewesen ist, Isaak von den Toten zu erwecken, wenn das also notwendig wäre. Und wenn wir glauben, dass Gott tatsächlich diese Macht hat, diese Macht auch ausüben wird, dann wird das auch Rückwirkungen auf unser Leben haben. Wiederholen könnte man sagen, ist das, was wir dann im Galater im 5. Kapitel Vers 6 lesen. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern nur Glaube, das heißt nur Glaube, der sich durch die Liebe wirksam erweist. Das heißt, ein Glaube, der sich in der Liebe wirksam erweist, ist ein Glaube, der lebt, der ist ein Glaube, der etwas bewirkt, der Früchte hervorbringt und damit der aus sich selbst Werke sozusagen hervorbringt, aus der Beziehung, die der Glaube zu Gott schafft. In der gleichen Richtung geht das, was Johannes schreibt im 1. Johannesbrief 3,11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass ihr einander lieben sollt. Oder Paulus schreibt im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glaube. Liebe aus reinem Herzen und ungeheucheltem Glauben. Hier wird wieder ein Band geschnürt, wo all diese Dinge zusammengehören. Was uns betrifft, müssen wir uns klar machen, dass auch wir mit unserem Glauben einen Einsatz erbringen. Auch uns kann es zukommen oder auf uns kommt es zu, die Frage, was setzen wir für einen Glauben an Jesus ein? Glauben wir wirklich, dass Gott Gott ist, der alles kann? Glauben wir wirklich, dass Jesus uns erlöst hat und Gott ihn von den Toten auferweckt hat? Wir sind auch gefordert, einen hohen Einsatz zu bringen, möglicherweise all in zu gehen, denn im 1. Korinther 15, Vers 19 lesen wir, haben wir in diesem Leben auf Christus nur gehofft, so sind wir bejammernswerter als alle anderen Menschen. Wir haben alles eingesetzt. Möglicherweise unser ganzes Leben, hab gut, unsere ganze Lebensgestaltung, wie wir unser Leben geführt haben. Wenn das nicht wahr ist, dann haben wir verloren, dann haben wir schlechte Karten und haben die Karte Gott falsch interpretiert. Wir müssen uns klar machen, ist das wirklich wahr? Glauben wir das wirklich? Und wir sollten uns wirklich intensiv damit auseinandersetzen und unseren Glaube, wenn wir dann unser Leben damit in eine Relation setzen, wirklich reifen lassen, wirklich belastbar werden lassen, wirklich den Weg gehen, den Gott uns führen will. Wir haben anfänglich von dem Selbstbetrug gesprochen, vor dem uns Jakobus bewahren will. Lassen wir das wirklich auf uns wirken? Nehmen wir das wirklich ernst, was er sagt? Denn es gibt viele Fallstricke, die uns von Gott trennen wollen. Möge so seine Weisheit und sein Segen auf uns sein.